Der Olympialäufer Oscar Pretorius ist festgenommen in Südafrika. Er soll seine Freundin erschossen haben. Das Ganze ist in dieser Nacht passiert. Es gibt auf jeden Fall auch diese Frauenleiche. Und bis jetzt hört sich alles nach einem tödlichen Versehen an. Pretorius soll seine eigene Freundin für einen Einbrecher gehalten haben und deshalb die Waffe in die Hand genommen haben. Wenn es in diesem Fall zu einer Anklage kommen sollte, könnte Pistorius womöglich damit argumentieren, dass er im Schlaf gehandelt habe. Das klingt seltsam, ist aber in den USA durchaus üblich. Den Beweis dafür zu liefern, das ist eben das Schwierige an dieser Argumentation. Franziska Badenschier berichtet über die traditionsreiche Verknüpfung von zwei so unvereinbar scheinenden Sachen wie Schlaf und Verbrechen.
»1791 in Schlesien. Ein Mann tötet seine Frau mit einer Axt. Er wird freigesprochen, weil er schlaftrunken gewesen sei. Das ist eine Weltpremiere. Noch nie zuvor wurde jemand freigesprochen, weil er eine Tat im Schlaf begangen habe. 1845-46 in Boston, USA. Albert Jackson Tyrrell schlitzt in einem Bordell einer Prostituierten die Kehle durch. Danach legt der Mann in dem Bordell noch drei Feuer. Tyrrell flieht, wird geschnappt, landet vor Gericht« und wird freigesprochen. Er sei schlafgewandelt, deswegen sei ihm nicht bewusst gewesen, was er tat. Erstmals führte Schlafwandeln zu einem Freispruch. Indes, heute würde zumindest Tyrrells Fall anders ausgehen. Davon ist Michael Kramer-Bornemann überzeugt.
Gewiss, Schlafwandler können durch den Flur laufen, aber sie laufen nicht durch den Flur und greifen dann jemanden an.
Kramer-Bornemann ist Schlafmediziner in Minneapolis. Genauer gesagt, er ist Schlafforensiker. Das heißt, wenn eine Straftat im Schlaf begangen worden sein soll, dann wird er gefragt. Kann das sein? So wie Anfang 2013.
Es ging um Mord. Ein 35 Jahre alter Mann stand mitten in der Nacht auf und erschoss seine Frau mit 7 Schüssen aus einem halbautomatischen Revolver. Er erzählte, dass er gerade aufgewacht war. In meiner ausführlichen Begutachtung fand ich heraus, dieses Verhalten war so komplex, dass es nicht ein Übergriff im Schlaf gewesen sein konnte. Also konnte ich keine Verteidigung formulieren.
Theoretisch kann es durchaus passieren, dass man jemanden im Schlaf umbringt, also wirklich aus Versehen.
In den USA ist es üblich, dass man Schusswaffen nahe beim Bett hat, etwa eine Pistole. Wenn jemand verwirrt aufwacht und in dem Moment versucht, sich zu verteidigen, dann zieht er die Waffe und feuert ab, eben in einer Situation ähnlich dem Schlafwandeln.
Deadly Dreams werden solche Vorfälle genannt, tödliche Träume. Und diese können vor Gericht tatsächlich für einen Freispruch sorgen.
Falls solch ein Verhalten tatsächlich aus dem Schlaf kommt und automatisch abläuft, ohne Bewusstsein oder Absicht, dann ist derjenige nicht verantwortlich für dieses Verhalten und kann nicht verurteilt werden. Das ist die Basis unseres Rechts.
Das Problem ist, im Nachhinein lässt sich nicht so einfach nachweisen, ob man tatsächlich im Schlaf gewalttätig geworden ist oder ob Schlafwandeln und schlechte Träume nur als Ausrede benutzt werden, als Schutzbehauptung sozusagen. Aufschlussreich sei dann eine Nacht im Schlaflabor, sagt Ingo Fietze. Er leitet das interdisziplinäre Schlafmedizinische Zentrum an der Charité in Berlin. Zwei Dinge könnten darauf hinweisen, dass eine Tat wirklich aus dem Schlaf heraus passiert ist.
Anhalte dafür wären, wenn wir die Patienten im Schlaflabor messen, erstens lange Traumschlafphasen oder lange Tiefschlafphasen. Je länger eine Phase ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass man sich in ihr bewegt. Das ist das eine. Und das zweite ist, wenn wir die Traumschlafphasen messen, dann muss man dort in dieser Phase tatsächlich auch erhöhte Bewegungsaktivität oder einen erhöhten Muskeltonus, nennen wir das, sehen.
Im Tiefschlaf und im Traumschlaf bewegt man sich nicht. Eigentlich. Der Tiefschlaf macht einen Teil der ersten Nachthälfte aus. Man träumt nichts und die Muskeln sind schlaff. Manche können sich im Tiefschlaf aber durchaus noch bewegen. Sie setzen sich auf die Bettkante, spazieren durch die Wohnung oder essen sogar etwas. Sie schlafwandeln.
Im Alter zwischen 4 und 7 schlafwandelt jedes zweite Kind. Danach wird das Schlafwandeln weniger. Bei den Erwachsenen sagt man, macht es noch jeder 25, so ungefähr 4%.
Deswegen glaubt Fietze, dass Schlafwandeln an sich kaum zu Aggressionen führt.
Denkbar ist das nur, wenn sich Trauminhalte in den Tiefschlaf mischen.
Der richtige Traumschlaf kommt aber erst in der zweiten Nachthälfte. Man träumt und der Körper ist dabei normalerweise wie gelähmt.
Es ist auch gut so, dass man sich im Traumschlaf nicht bewegt, weil wenn wir im Traumschlaf kämpfen oder nach rechts laufen oder runterfallen, dann würden wir die Bewegung mitgehen und dann verletzen wir uns oder andere.
Wenn sich im Traumschlaf trotzdem jemand bewegt oder gar um sich schlägt und tritt, dann sprechen Schlafmediziner von einer Traumschlafverhaltensstörung. Dabei entspannen sich die Muskeln nicht richtig. Wahrscheinlich wird das motorische System im Gehirn während der Traumphase nicht richtig blockiert. Genaueres wissen die Schlafforscher noch nicht. Was sie aber schon wissen, dieses Phänomen betrifft vor allem Männer ab 55 Jahren. Und diese Erkrankung ist häufig ein Vorbote für Parkinson. In Deutschland habe es noch nie einen Fall mit einem tödlichen Traum gegeben, sagt Vietze. Kramer Bornemann hingegen ist häufig als Gutachter bei einem Gerichtsprozess dabei. Im Jahr 2006 hatte er mit zwei Kollegen eine schlafforensische Vereinigung gegründet. In fast 7 Jahren haben sie bereits mehr als 250 Fälle untersucht. In gut jedem fünften Fall ging es um Mord und Totschlag. Wie oft davon tatsächlich im Schlaf, also aus Versehen, getötet wurde? 2-mal.
Tödliche Träume können vor Gericht strafmindernd wirken. In den USA kommt das vor, allerdings selten. Franziska Badenschier über Verbrechen, die im Schlaf oder im Halbschlaf passieren.